Willkommen bei Hacker News täglich, dem täglichen Podcast von Brie. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute tauchen wir in die Welt der Coding-Agenten ein, mit neuen Limits, überraschenden Migrationen und einer provokanten Frage.
Dazu schauen wir uns an, warum Forschende versuchen, große Sprachmodelle mit Kausalitätstheorie zu durchleuchten und wo der Fortschritt vielleicht neue Risiken birgt.
Außerdem Irland als Vorbote eines Energieverteilungskampfes, eine Warnung vor Automatisierung ohne Verständnis und ein Plädoyer für das Nutzlose.
Los geht's mit der Frage, wie effizient Coding-Agenten wirklich arbeiten und was passiert, wenn man sie gegeneinander antreten lässt.
Anthropic bewirbt eine zeitlich befristete Aktion für Cloud Code. Vom 13. Mai bis 19. Juli 2026 gelten um 50% erhöhte wöchentliche Nutzungslimits für Pro-, Max- und Team-Abos.
Das klingt nach einem klaren Anreiz, mehr zu coden. Aber parallel dazu hat das Unternehmen Ploy einen Praxistest veröffentlicht, der eine Migration eines produktiven KI-Agenten von Cloud Opus auf das neue GPT-5.6 Sol dokumentiert.
Und das Ergebnis ist schon bemerkenswert. Die Verarbeitung wurde um den Faktor 2,2 beschleunigt. Und gleichzeitig sanken die Kosten um 27%. Das ist ein zweifacher Gewinn.
Interessant ist auch eine technische Analyse von Systema. Sie zeigt, dass Cloud Code 3.3.000 Tokens an Overhead sendet, bevor es überhaupt den eigentlichen Prompt verarbeitet. Open Code, ein Konkurrenzwerkzeug, kommt dagegen mit nur 7.000 Tokens aus.
Dieser Overhead erklärt vielleicht, warum der Nutzungszähler bei Cloud Code so viel schneller ansteigt. Im Endeffekt offenbart sich hier ein klares Spannungsfeld zwischen beworbenen Limits und der realen Effizienz im harten Wettbewerb der Coding-Agenten.
Apropos Wettbewerb der Agenten, drei weitere Beiträge auf Hacker News zeigen, wie grundlegend sich die Softwareentwicklung gerade verändert. Ein Show-HN stellt Mindwalk vor, ein Werkzeug, das Coding-Agent-Sessions auf einer 3D-Karte des Codebase aufzeichnet und abspielbar macht.
Stell dir vor, du kannst die Navigation und jede Änderung räumlich nachverfolgen. Das verbessert die Nachvollziehbarkeit, wenn ein Agent gearbeitet hat, enorm.
Der Mathematiker Terence Tao beschreibt in einem eigenen Beitrag, wie moderne Coding-Agenten seinen Ansatz der maschinengestützten Lehre revolutionieren. Applets, für die er seit 1999 mühsam Java-Code schrieb, lassen sich heute per Agentenanweisung schnell erstellen.
Das macht alte und neue Anwendungen gleichermaßen zugänglich. Und dann gibt es diesen provokanten Essay, der fragt, warum 2026 überhaupt noch Code schreiben?
Die These, die eigentliche Ingenieursaufgabe verlagert sich. Menschen richten die Infrastruktur, die Prompts und die automatisierten Tests ein, damit die Agenten zuverlässig liefern. Der direkte Codezugriff wird da fast überflüssig.
Wobei der Autor auch widerspricht, verstehen und gestalten bleiben menschliche Domänen. Nur das Werkzeug hat sich gewandelt. Aber die Signale sind klar, Werkzeuge wie Mindwalk und die Erfahrungsberichte deuten auf einen beschleunigten Wandel der gesamten Berufspraxis hin.
Wenn wir schon bei grundlegenden Fragen sind, ein Team von Forschenden setzt jetzt Kausalitätstheorie ein, um das Innenleben großer Sprachmodelle zu entschlüsseln. Das Feld heißt mechanistische Interpretierbarkeit.
Allerdings gibt es einen verbreiteten Einwand. Ein Diskussionsteilnehmer auf HN vergleicht neuronale Netze mit metaphorisch verschlüsseltem Spaghetticode. Mit wachsender Leistung steige die Parameterkomplexität so extrem, dass eine Entzifferung der Umkehr von Entropie gleiche.
Diese prinzipielle Undurchschaubarkeit ist die eine Seite. Zeitgleich warnt eine in IEEE Spectrum vorgestellte Studie davor, dass KI individuelle Forschungskarrieren zwar befördert, wissenschaftliche Entdeckungen insgesamt aber abflachen könnte.
Und dann haben wir da noch die sehr direkte Stimme von George Hotz. Er bekennt sich begeistert zu den neuen Modellen, kritisiert aber scharf den negativen Hype. Er spricht von einer Rhetorik, die angeblich schließende Zeitfenster und eine permanente Unterklasse beschwört.
Hotz sagt, das mache nur ein schlechtes Gewissen und locke Leute mit falschen Versprechungen nach San Francisco. Für ihn treffen echte Durchbrüche bei Open-Source-Modellen auf eine völlig ungelöste Transparenzfrage und das Risiko einer verengten Forschungsdynamik.
Ein ganz anderer, aber ebenso drängender Aspekt der digitalen Infrastruktur. Rechenzentren in Irland verschlingen inzwischen 23% der gesamten Stromproduktion des Landes. Das berichtet The Register.
23%, das ist ein sprunghafter Anstieg und macht den Inselstaat zu einem globalen Vorboten für Verteilungskonflikte. Mit Steueranreizen und Standortvorteilen werben Cloud-Konzerne aber der immense Stromhunger verschärft die Netzknappheit.
Das treibt die Preise für Haushalte und Unternehmen in die Höhe und belastet die nationalen Klimaziele. Kritiker sehen Irland bereits als Testfall. Wie priorisieren Regierungen künftig zwischen wirtschaftlichem Wachstum durch Tech-Investitionen und der Versorgungssicherheit der eigenen Bevölkerung?
Anders als in großen Flächenstaaten kann man die Lasten auf der begrenzten Netzinsel nicht einfach räumlich verteilen. Die Lage spitzt sich dramatisch zu. Es gibt schon warnende Stimmen, die auf Genehmigungstopps für neue Rechenzentren verweisen oder auf erzwungene fossile Reservekraftwerke in Spitzenzeiten.
Diese Dynamik zeigt exemplarisch: Die unsichtbare Infrastruktur der Cloud erreicht längst sehr sichtbare ökonomische und soziale Grenzen.
Eine andere Art von Grenzerfahrung behandelt ein Essay von Yunyong Park. Er warnt vor einer strategischen Fehlentwicklung, die er Automation without Understanding nennt.
Konkret geht es darum: KI-Systeme beginnen, echte Forschung in der Mathematik zu betreiben. Gleichzeitig bauen wir, insbesondere in den USA, die Ausbildung von Menschen ab, die diese Systeme noch verstehen und deren Ergebnisse prüfen können.
Mathematische Kompetenz, die Fähigkeit, Beweise zu prüfen, zu interpretieren und zu hinterfragen, ist kein automatisches Nebenprodukt der Theoremerzeugung, sie ist eine eigenständige Form der Beherrschbarkeit.
Verliert eine Gesellschaft dieses Verständnis, läuft sie Gefahr, Ergebnisse blind zu akzeptieren, ohne Fehler oder implizite Annahmen zu erkennen. Die scheinbar reibungslos funktionierende Automatisierung verschleiert dann einen stillen Kontrollverlust.
Genau das ist der Punkt. Etwas funktioniert, aber niemand kann mehr nachvollziehen, was im Inneren geschieht und damit auch nicht, was es eigentlich voraussetzt oder wo es systematisch falsch liegt.
Ein schöner gedanklicher Kontrapunkt dazu kommt von Oana Olterno, einer Investorin bei Motive Force. Ihr Essay trägt den Titel Against Usefulness, also gegen die Nützlichkeit.
Sie erinnert daran, dass jede heute nützliche Firma auf Gleisen steht, die einst als störrische, völlig nutzlose Forschung galten. Sie plädiert für die oft übersehene, vorbereitende Phase des Schaffens, das zweckfreie Denken.
Ein konkretes Bild dafür ist eine Begegnung in einer Brooklyner Lagerhalle. Ein Mann gab ihr ein Stück Papier, das selbst ein laufendes Computerprogramm war, nicht nur ein Abbild davon. Dieses zweckfrei Anmutende ist die Grundlage für künftige Innovationen.
Ultianu, die beruflich in beides investiert, betont, dass das Nutzlose und das Nützliche einander brauchen. In einer durchoptimierten Tech-Welt ist das eine wichtige philosophische Gegenrede, die den Wert der reinen Exploration unterstreicht.
Passend dazu, wie findet man zurück zu dieser Form von Tiefe und Konzentration im eigenen Alltag? Der Essayist Sam Kahn beschreibt in How I Learned to Read Again, wie er das Lesen als bewusste Praxis gegen die Fragmentierung der Aufmerksamkeit durch digitale Medien zurückgewann.
Er schildert den Weg von Büchern zu Bildschirm und dann den mühsamen, aber lohnenden Weg wieder zurück. Ein anderer Beitrag verrät parallel das Geheimnis mühelosen Schreibens, die TK-Methode.
TK steht für To Come. Wenn man beim Schreiben ins Stocken gerät, das richtige Wort fehlt oder eine Recherche nötig wäre, setzt man einfach ein TK und macht weiter. So bleibt der Schreibfluss erhalten.
Das sind zwei Werkzeuge für den digitalen Alltag. Und für den Lesealltag rät ein dritter Beitrag von Ilya Skotto, jede freie Minute konsequent für ein Buch zu nutzen, statt zum Smartphone zu greifen. So sei ein Buch pro Woche durchaus erreichbar.
Das sind drei praktische Wege, um Lesen und Schreiben im digitalen Zeitalter wieder als das zu entdecken, was sie sein können. Eine bereichernde, fokussierte Praxis.
Und zum Abschluss der heutigen Episode noch ein Sprung in eine ganz andere, faszinierende Welt. SHELLZINE.net hat einen ausführlichen Index zu Cyberpunk-Comics, Manga und Graphic Novels veröffentlicht.
Der kuratierte Leitfaden deckt sowohl westliche Comics als auch japanische Manga ab. Er ist als Sprungbrett gedacht, um Werke jenseits der großen Klassiker Blade Runner und Akira zu entdecken.
Dieser Comic-Index ist Teil eines größeren Cyberpunk-Medienindexes, der auch Anime, Techwear-Mode und Technik-Guides umfasst. Auf Hacker News erreichte der Beitrag 100 Punkte, ein Signal für eine lebendige, sehr spezialisierte Community rund um diese Ästhetik.
Es geht also um Inspiration abseits der ausgetretenen Pfade, um eine Einladung, das Genre jenseits des Mainstreams zu erkunden. Genau der richtige Ausklang, eine Entdeckungsreise für den Feierabend.
Das war Hacker News täglich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
Wir starten mit einem Show High-End Chiré. Das ist ein brandneues, plattformübergreifendes GUI-Framework.
Spannend, was Jiri besonders macht. Es ist komplett in nativen Go geschrieben, kein C-Binding, keine externen Abhängigkeiten.
Der Autor, HassN51, hat den Code auf GitHub veröffentlicht. Auf Hacker News gab es dafür satte 69 Punkte.
Das ist ein starkes Signal. Bisher musste man im Go-Ökosystem für Desktop-Apps oft auf Lösungen mit nativen Bindings zurückgreifen. Sharai will da eine echte Lücke schließen.
Absolut. Konkrete Details zur API oder zum Reifegrad sind noch offen. Aber die Go-Community schaut jetzt genau hin, ob das performant genug ist für den Alltag.
Felix, wir tauchen ein in drei Hacker-News-Diskussionen, die gerade die Runde machen.
Genau. Erstens, ein Flag für KI-generierte Artikel. Reine Kennzeichnung, kein Abwerten, damit man solche Texte einfach überspringen kann.
Clemens, die Frage ist nur, reicht das bestehende Voting-System nicht aus? Oder muss HN im KI-Zeitalter wirklich nachrüsten? Eine Grundsatzfrage.
Zweitens, die bleibende Relevanz von Vanilla JavaScript. Der Kern der Debatte, Frameworks skalieren und geben Struktur, nötig sind sie aber nicht.
Wobei die Diskutanten betonen, das individuellere Arbeiten ist Spaßprogrammierung, der Appetit darauf schwindet, weil Frameworks für Teamwork doch unschlagbare Regeln liefern.
Und drittens, ganz in der Monatstradition, what are you working on? Die Nutzer teilen, woran sie im Juli 2026 konkret tüfteln. Eine pulsierende Momentaufnahme der Szene.
Weiter im Text, und zwar mit einem echten Privacy-Lag. Seit Chromium 148 verrät dein Browser dein Betriebssystem.
Klingt dramatisch. Und der Schuldige ist eine mathematische Funktion? MATH.TANH?
Ja, der Browser greift bei Matheberechnungen auf die Systembibliothek zurück, also libm. Und je nach Betriebssystem, sei es Linux mit glibc oder macOS, wird das Ergebnis anders gerundet.
Also ein minimaler, aber präzise messbarer Unterschied. Kein Hexenwerk für Anti-Bot-Systeme, das auszulesen.
Und nicht nur math.tanh ist betroffen. Das zieht sich durch CSS-Trigonometrie und den Web-Audio-Kompressor. Selbst wenn man Web, CL und Canvas Fingerprinting blockiert, bleibt dieser Vektor.
Eine echte Lücke also. Eine bitgenaue Reproduktion von Apples Mathebibliothek in Chromium wäre nötig. Das steht aber aus und die Fingerprinting-Abwehr muss das jetzt auf dem Schirm haben.
Apropos Lücken. Eine kritische Sicherheitslücke im Motorola MR2600 Router.
Der Sicherheitsforscher Mr. Bru hat sie entdeckt, auf seiner Quest, mindestens eine RCE-Lücke pro Routerhersteller zu finden.
Das Problem fängt fies an. Die allerletzte Firmware V1.0.22 von Mitte 2024 war eine seltene Ausnahme, weil sie öffentlich verfügbar war. Normalerweise verteilt Motorola Updates nur over the air.
Das macht es für Angreifer und Forscher interessant. Die Analyse der CGI-Skripte offenbarte dann einen zweistufigen Update-Prozess, ohne jede Authentifizierung.
Das heißt, Angreifer können ohne Passwort aus der Ferne eigenen Code einschleusen und ausführen. Ein Einfallstor par excellence.
Das zeigt brutal, wie verwundbar unsere vernetzten Heimgeräte teils sind. Und es signalisiert weiteren Forschungsbedarf, vor allem bei Herstellern, die ihre Firmware nicht öffentlich verteilen.
Lass uns über einen sehr positiven Nebeneffekt sprechen. Die Gürtelrose-Impfung könnte das Demenzrisiko um etwa 20% senken.
Die Zahlen kommen von einer neuen Studie, die auf Hacker News mit 190 Punkten ordentlich diskutiert wurde. Ein großes Ding.
Total. Dieser Effekt ist vergleichbar mit anderen Faktoren zur Risikominderung, aber die Politik schaut oft nur auf den Preis von etwa $300.
Genau. Und deshalb empfehlen viele Gesundheitssysteme die Impfung nicht flächendeckend. Die langfristigen Einsparungen und der gesellschaftliche Nutzen bleiben außen vor.
Das ist eine typische Kurzsichtigkeit. Hier geht es ja nicht mehr nur um Infektionsprävention, sondern um potenziellen Schutz vor Demenz. Ein No-Brainer im wahrsten Sinne.
Schön gesagt. Eine Investition jetzt, die uns später möglicherweise Milliarden an Pflegekosten spart und Leid verhindert.
Was tun gegen die tägliche Blechlawine? Forscher bei Google argumentieren, Verkehrstaus sind ein kollaboratives Problem. Breitere Straßen allein lösen es nicht.
Der Schlüssel liegt in dynamischer Koordination. Stell dir vor, nur ein kleiner Teil der Pendler verschiebt die Abfahrtszeit um ein paar Minuten. Simulationen zeigen, das kann die Gesamtverspätung drastisch reduzieren.
Ohne dass der Einzelne viel später ankommt. Die Technik dahinter, maschinelles Lernen und effiziente Routing-Algorithmen. Die geben dir per App eine Echtzeitempfehlung, bevor du im Stau stehst.
Also vorausschauende Abstimmung von Routen und Zeitwahl. Das klingt nach einem smarten Anreizsystem, das den Verkehrsfluss optimiert, statt nur auf bestehende Staus zu reagieren. Ein spannender Ansatz.
Werfen wir einen Blick auf eine faszinierende Sprache, Odin. Sie positioniert sich als moderne Alternative zu C für die Systemprogrammierung.
Der Kern: Einfachheit und Performance. Das neue Buch Understanding the Odin Programming Language von Karl Zielinski macht Low-Level-Konzepte richtig zugänglich.
Es deckt manuelle Speicherverwaltung ab, parametrischen Polymorphismus und datenorientiertes Design. Sachen, die viele abschrecken, die hier aber verständlich erklärt werden.
Odin will bewusst keine übermäßige Komplexität. Es geht darum, dass das Verständnis dieser Sprache zu besserem Programmierhandwerk führt, für eine breitere Zielgruppe. Nicht nur die Cracks. Ein spannender Newcomer.
Zum Schluss noch ein kleiner Taucher zurück in die Vergangenheit des Internets. Neocities.
Genau. Das ist ein soziales Netzwerk aus inzwischen über 1,6 Millionen Websites. Und es widmet sich der verlorenen individuellen Kreativität der frühen Webtage.
Kostenlos, werbefrei, mit statischem Hosting, HTML-Editor und CLI-Tool. Kein Algorithmus, der dir sagt, was du sehen sollst. Du gestaltest deine eigene Seite, so verrückt du willst.
Es ist eine aktive Verteidigung des dezentralen, nicht kommerziellen Webs. Mit Custom Domains und RSS-Feeds. Eine wunderschöne Gegenbewegung zur Plattform-Monokultur.
Absolut, es lädt einfach zum Mitmachen ein. Das war das Geocities-Gefühl.
Wir starten mit einem echten Leckerbissen für Retro-Fans. Florian hat uns diese winzigen Emulatoren von André Weißflug geschickt. Stell dir vor, du öffnest deinen Browser und hast sofort rund 20 klassische 8-Bit-Systeme zur Hand. Direkt lauffähig.
Das ist eine beeindruckende Sammlung. Die sogenannten Tiny-Emus bilden nicht nur die üblichen Verdächtigen wie den C64, Amstrad CPC oder ZX Spectrum nach. Richtig spannend finde ich die ostdeutschen Exoten, die dabei sind. Der Robotron KC85 in mehreren Varianten und der Z1 Torrent 13. Systeme, die man sonst kaum irgendwo live sieht.
Ja, und die Bedienung ist bestechend einfach. Jeder Emulator hat eine kleine grafische Oberfläche, über die du per Mausklick zwischen den Rechnerversionen wechseln kannst. Vom KC85-2 direkt rüber zum KC85-4. Das macht die technische Evolution dieser Geräte direkt erlebbar.
Und es geht noch tiefer. Du kannst auf diesen virtuellen Rechnern auch die originalen Programmierumgebungen ihrer Zeit starten. Altes BASIC, Ford oder sogar das Betriebssystem CPM laufen einfach im Browser-Tab.
Das wirklich Faszinierende ist für mich die minimalistische Codebasis dahinter. Das zeigt, wie man mit geschickter Programmierung und echtem Verständnis für die alte Hardware komplexe Systeme auf ein paar Kilobyte reduziert wieder zum Leben erwecken kann. Purer Technikgenuss.
Wo wir gerade bei technischer Eleganz sind, ein anderes Projekt zeigt, wie man altehrwürdige Software mit modernen Konzepten anreichern kann. Der Editor Emacs bekommt mit ghostel.el einen nativen Terminal-Emulator spendiert, angetrieben von der libghostel-Bibliothek. Der Beitrag hat auf Hacker News satte 256 Punkte eingesammelt.
Das ist wirklich eine runde Integration. ghostel.el läuft auf Emacs 30 oder neuer und lässt sich ganz einfach über Melpar oder Use-Package installieren. Was mir besonders gefällt, es bietet verschiedene Eingabemodi. Du kannst im Char-Modus, Emacs-Modus oder sogar im Line-Modus arbeiten, je nachdem, was gerade am besten passt.
Und es hat einige durchdachte Features, die den Alltag erleichtern. Da ist eine Shell-Integration dabei, eine automatische Linkerkennung und sogar eine clevere Erkennung für Passwort-Prompts. Auch Lesezeichen und Mausauswahl werden unterstützt.
Ein technisch spannendes Detail ist die Unterstützung für das Kitty-Grafik-Protokoll. Das bedeutet, du kannst sogar Inline-Bilder direkt im Terminal darstellen lassen, ohne den Emacs zu verlassen. Für alle, die ihre Arbeitsumgebung konsequent im Texteditor halten wollen, ist das ein großer Schritt.
Absolut. Das Motto, das Terminal nie verlassen, wird damit fast wörtlich genommen. Es ist ein quelloffenes Projekt auf GitHub mit einer sauberen Bildanleitung und einem gebündelten Terminfo, also bereit für den produktiven Einsatz.
Wenn wir schon über nützliche Tools sprechen, lohnt sich ein Blick unter die Haube des wohl beliebtesten Videodownloaders überhaupt, WireTie-ELP. Jemand hat die gesamte interne Pipeline in interaktive Sequenzdiagramme auf der Plattform IloGraph gepackt. Dadurch wird sichtbar, was eigentlich passiert, wenn du einen YouTube-Link einwirfst.
Das ist enorm lehrreich für alle, die verstehen wollen, wie solche komplexen Kommandozeilentools orchestriert sind. Der Ablauf beginnt mit der URL-Auflösung WireTie-DLP, erkennt erst einmal, ob es ein Shortlink ist und identifiziert dann den passenden site-spezifischen Extractor. Der holt alle Metadaten und die reinen Video-URLs.
Genau. Und danach greift die Formatselektion. Das Tool wägt die verfügbaren Streams ab, also verschiedene Auflösungen und Codecs von Video und Audio getrennt, und priorisiert sie nach den Kriterien, die der Nutzer angegeben hat. Das ist ein hochgradig asynchroner Prozess.
Sobald die Formate feststehen, übergibt YPCT-LP alles an den Downloader und dann beginnt die Post-Processor-Kette. Das Zusammenführen von Video- und Audiospuren, das Einbetten von Metadaten oder das Konvertieren in andere Formate, all das sind separate Schritte, die im Diagramm als eigene Ressourcen mit klaren Abhängigkeiten dargestellt werden.
Das Schöne an dieser visuellen Aufbereitung ist, dass man sieht, wie robust das Ganze ist. Fallbacks für Extractor-Fehler, die Internet-Shortcut-Erkennung und die finalen Schreibvorgänge aufs Dateisystem, die ganze komplexe Choreografie wird auf einmal nachvollziehbar.
Ein Sprung in die Internet-Folklore. Auf Hacker News wurde ein Mailinglisten-Austausch von 2007 wieder hervorgeholt, der die direkte Art von OpenBSD-Gründer Theo Derath perfekt illustriert. Jemand hatte die gewagte Behauptung aufgestellt, Virtualisierung biete viele Sicherheitsvorteile.
Und Deraths legendäre Antwort kam prompt: You've been smoking something really mind-altering and I think you should share it. Seine Argumentation dahinter war aber alles andere als ein Scherz, sondern harte technische Kritik.
Genau. Er legte dar, dass x86-Virtualisierung im Kern einfach einen weiteren, potenziell fehlerhaften Kernel auf eine Architektur setzt, die kaum korrekten Speicherseitenschutz bietet. Er nannte das wörtlich einen brandneuen Haufen Mist, ein brandneuer Haufen Ärger.
Sein eigentlicher Punkt war fundamental. Entwickler schaffen es ja schon kaum, ein einzelnes Betriebssystem ohne Sicherheitslücken zu schreiben. Wie sollten sie dann plötzlich fehlerfreie Virtualisierungsschichten zaubern, die das Ganze noch komplexer machen und die Lücken des Gast- und Wirtsystems vereinen?
Dieser Austausch ist ein perfektes Stück Open-Source-Geschichte. Er zeigt Derathes kompromissloses Sicherheitsdenken und seine Überzeugung, dass Einfachheit der beste Schutz ist, und seine Fähigkeit, diese Botschaft unvergesslich rüberzubringen.
Ein anderes Stück Geistesgeschichte. Viel älter, aber ähnlich grundlegend. Ein Essay hat sich der Frage gewidmet, warum Mathematiker seit der Antike so besessen von diophantischen Gleichungen sind. Das sind Polynomgleichungen, für die man ausschließlich ganzzahlige Lösungen sucht.
Das klingt auf den ersten Blick vielleicht wie eine abstrakte Spielerei. Finde alle ganzen Zahlen, die eine bestimmte Formel erfüllen. Aber der Reiz liegt, wie der Artikel schön herausarbeitet, gar nicht so sehr in den konkreten Lösungen selbst,
sondern in den verborgenen mathematischen Strukturen, die bei der Suche nach ihnen sichtbar werden. Ein fantastisches Beispiel. Eine bestimmte Klasse diophantischer Gleichungen hat historisch zu einigen der tiefgreifendsten Entdeckungen der Mathematik geführt.
Die Rede ist vom Langlands-Programm, einem der ambitioniertesten Forschungsprojekte überhaupt, das tiefe Verbindungen zwischen scheinbar völlig unterschiedlichen Gebieten wie Zahlentheorie und Darstellungstheorie herstellt. Die Wurzeln dafür liegen in der Beschäftigung mit diesen augenscheinlich einfachen Gleichungen.
Genau das ist die Faszination. Ein spezielles Problem, das als Sonde für allgemeine, dahinterliegende Ideen dient. Diese Suche nach dem universellen Prinzip im konkreten Zahlenrätsel, das zieht Mathematiker seit Pythagoras und Diophantos von Alexandria bis in die modernste Forschung.
Jetzt wird es satirisch, aber nicht weniger lehrreich. Jemand hat LARP vorgestellt, eine angebliche Revenue-Infrastrukturplattform für Gründer. Der Name ist Programm, auch im Sinne von Live-Action-Roleplaying. Das Prinzip: zwei Gründer überweisen einander 1.0.000 $, buchen den Eingang als Umsatz und die Konten gleichen sich aus Minus, faktisch fließt kein echtes Geld.
Die Seite selbst macht da keinen Hehl draus und treibt es genüsslich auf die Spitze. Sie spricht von einem globalen LARP-Volumen von 4,24 Milliarden $ in diesem Jahr und merkt lakonisch an, null davon real, 99,98% Settlement Uptime und ein SOC 2 Type 2 Audit werden auch noch beworben.
Die beworbene Kernbotschaft lautet: Du baust dir damit eine Series A Ready Revenue Infrastructure auf minus ganz ohne Produkt und ohne echte Kunden. Denn, so der Slogan, Umsatz ist nur eine Vereinbarung unter Freunden.
Das ist natürlich eine bissige Kritik am Startup-Ökosystem und wie leicht manche Schlüsselkennzahlen durch zirkuläre Transaktionen aufgebläht werden können. Es hinterfragt, was Revenue eigentlich noch bedeutet, wenn der Zahlung kein realer Wertschöpfungsprozess gegenübersteht.
Und es ist ein satirischer Spiegel für alle Gründer, die sich vielleicht zu sehr auf das Schöne von Metriken konzentrieren, statt ein Produkt zu bauen, das ein echtes Problem löst. Die Botschaft ist glasklar: Ohne echte Kunden ist der schönste Umsatz eine Illusion.
Bleiben wir bei diesem spielerischen Umgang mit Bedeutung. Fabian Sanklach hat einen extrem kurzen Beitrag mit dem Titel Don't You Mean Extinct veröffentlicht und ich fand die Überschrift sofort faszinierend. Er spielt auf eine berühmte Anekdote von 1993 an, aus der Entstehung von Jurassic Park.
Genau. Regisseur Steven Spielberg hatte den Stop-Motion-Meister Phil Tippett engagiert, um die Dinosaurier zu animieren. Als er dann aber die ersten fotorealistischen CGI-Dinosaurier von Industrial Light and Magic sah, drehte er sich zu Tippett um und sagte diesen Satz: Don't you mean extinct?
Und der Witz ist die doppelte Bedeutung. Einerseits geht es natürlich um die Dinosaurier im Film, die ausgestorben sind. Aber was Spielberg eigentlich meinte, war, deine analoge Handwerkskunst, die Stop-Motion-Technik, die du perfektioniert hast, die ist jetzt selbst vom Aussterben bedroht.
Das ist eine starke, mehrschichtige Metapher. Sanglard öffnet mit dieser minimalistischen Notiz eine sprachphilosophische Tür. Es geht um das, was wir meinen, wenn wir Dinge benennen und wie sich Bedeutungen fundamental verschieben, je nachdem, ob wir über biologische Arten, Handwerkstechniken oder das Ende einer Ära sprechen.
Ein Wort, das gleichzeitig eine paläontologische Tatsache und einen disruptiven technologischen Umbruch beschreibt. Und das eingefangen in einer kurzen, fast beiläufigen Bemerkung am Set. Ein starkes Beispiel dafür, wie viel kulturelle Information in einem einzigen Satz stecken kann.
Und damit, Felix, sind wir durch unseren wilden Ritt quer durch die Themen dieser Woche, von tanzenden Dinosauriern auf den neuesten Chips über das Innenleben eines Videodownloaders bis hin zur Frage, was Programmieren eigentlich noch wert ist.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele kluge und überraschende Projekte da draußen entstehen und wie viele wichtige Diskussionen sie anstoßen, von der Sicherheit unserer Systeme bis zu den Grundlagen der Mathematik.
Genau diese Mischung aus konkreten Werkzeugen und großen Ideen macht für mich den Reiz aus. Wir hoffen, es war etwas für dich dabei. Wir hören uns. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.